Schritte durch die Bibel. Wir sind beim Teil 110 mittlerweile. Aber es geht noch eine Weile, bis wir ganz am Schluss sind bei der Offenbarung. Heute machen wir weiter mit dem Epheserbrief, Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, können Sie gerne auch aufschlagen. Und ich habe den Titel gewählt, vom Zeitlauf dieser Welt zur Himmelswelt in Jesus Christus. Meine Frau und ich haben vor ungefähr 2 Wochen, ich hatte frei am Sonntagnachmittag, haben gesagt, okay, wir machen einen kleinen Ausflug, wir sind dann den Pfäffikersee gefahren und weil es so schön Wetter war, sind wir um den ganzen See herum spaziert. Ungefähr 2¼ Stunden, das geht noch. Und wir haben viel erlebt, weil bei dem schönen Wetter kommt einem jung und alt entgegen, Menschen, man hört alle Sprachen, zwar fast kein Schweizerdeutsch, aber ist egal. Es sind immer Menschen, die sind verliebt und auch wenige verliebt. Solche, die sind gemütlich unterwegs und andere, die sind wie im Eilzugstempo unterwegs mit einem roten Kopf. Und ich denke manchmal, die sollten besser etwas langsam machen und das Leben noch ein wenig genießen. Aber das ist eine andere Sache. Aber interessant, da kann man ganz gute Charakterstudien machen, so einen Spaziergang um den See herum. Weil da kam dann uns auch ein jüngeres Paar entgegen und von weitem schon hörte man die Frau ziemlich laut reden über ihre positiven Eigenschaften. Die hat gesagt, so ganz laut, und wir waren sicher 10, 15 Meter noch entfernt, da habe ich gehört, wie sie sagt, ja, weißt du, ich habe immer mehr Empathie entwickelt. Und sie sei anderen gegenüber immer sensibler geworden. Meine Frau und ich haben uns nur angeschaut und habe dann nur gedacht, hoffentlich ist das wirklich auch so, wie sie sich selber beschreibt. Nun, man kann über solche Dinge schmunzeln, aber ist es nicht so, wie wenn diese junge Dame uns einen Spiegel vor die Nase hält? Sind wir nicht selber auch so oft unterwegs, überzeugt von uns und unserer Meinung? Wir neigen dazu, uns zu überschätzen und nur das Beste von uns zu denken. Und doch, wenn wir dann unseren Text hier aufschlagen, dann werden wir eines Besseren belehrt. Wir lesen miteinander noch einmal die Verse 1 bis 3. Da kommt der Apostel Paulus und erzählt uns unsere eigene Geschichte. Und er sagt, auch euch, und ich lese es nach der neuen evangelistischen Übersetzung oder Übertragung, auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Und dann nimmt der Apostel Paulus sich selber mit hinein und sagt, zu ihnen haben wir früher auch gehört. Und auch wir wurden, wie sie, von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb hatten wir, wie alle anderen auch, nichts als Zorn verdient. Das ist unser Leben, das ist unser Zustand ohne den lebendigen Gott. Und wir machen hier eine unschöne Entdeckung. Etwas, das uns nicht zur Freude bereitet. Oder man macht manchmal im Leben macht man Entdeckungen, die man lieber nicht gemacht hätte. Zum Beispiel, man freut sich auf ein Erbe und dann entdeckt man, dass da nur Schulden sind. Kann ja passieren. Oder man fährt in Urlaub, man hat sich das ganze Jahr darauf gefreut. Man freut sich auf das schöne Hotel, den schönen Swimmingpool und dann stellt man fest, das Hotel ist eine einzige Bruchbude. Man kauft einen Gebrauchtwagen und man fährt weg und schon fängt das Öl unten raus zu tropfen. Das sind alles Überraschungen, die man nicht so gerne hat. Und wenn dann eine solche unschöne Entdeckung das eigene Leben betrifft, das ist nicht immer schön, aber manchmal ganz heilsam. Der Apostel Paulus bezieht sich selber mit hinein und auch wir alle können uns damit hineinbeziehen. Wir waren und wir sind ohne Jesus Christus. Wir sind tot in Sünden und Verfehlungen. Ohne Jesus Christus sind wir abhängig vom Zeitgeist dieser Welt. Ohne Jesus Christus sind wir beherrscht von allerlei Trieben, bestimmt von diesen. Und wenn man das entdeckt, wenn man das feststellt, das ist alles andere als schön und einfach. Im Karneval von Venedig, der Karneval von Venedig ist sehr bekannt für seine schönen Kleider. Bekannt auch für die kunstvollen Masken. Alles ist dort elegant und edel. Und jedes Jahr ist ein anderes Motto angesagt. Und doch diese schönen Kleider, diese kunstvollen Masken, die ganze Maskerade ist einfach nur dazu da, um ein wenig der Wirklichkeit zu entfliehen, um in eine andere Rolle zu schlüpfen. Es ist ein Wunschbild, eine andere Identität anzunehmen. Und wer da mitmacht, wird Teil eines Schauspiels. Aber ist das nicht die grundsätzliche Tendenz von uns allen? Und leider oft auch als Christen? Tragen wir noch nicht oft auch eine Maske? Wir wollen der Realität entfliehen. Wir wollen besser scheinen, als was wir sind. Egal wie wir heißen, ob nun ein Samuel, ein Heiri oder Hans, eine Lydia, Martha oder Eva, spielt alles keine Rolle. Die Tendenz von uns Menschen ist, so wie schon damals im Paradies, wir neigen alle dazu, dass wir uns verstecken. Erinnern wir uns an die Aussage dieser jungen Dame auf dem Spaziergang um den Pfäffikersee, wie sie im Brustton der Überzeugung von sich selber sagt, ja weißt du, ich habe immer mehr Empathie entwickelt. Sie sei anderen gegenüber immer sensibler geworden. Und doch ist es nicht ein Spiegelbild von uns allen. In dem Gedicht Das Göttliche, da schreibt Johann Wolfgang von Goethe in seinem letzten Vers, ist ein längeres Gedicht, und ganz am Schluss schreibt dieser Wolfgang von Goethe, der edle Mensch, er sei hilfreich und er sei gut. Unermüdet schaffe er das nützliche Rechte, sei uns ein Vorbild jener geahnten Wesen. Und dieses Gedicht ist im Grunde genommen nichts anderes als Ausdruck von dem Streben des Menschen nach etwas Höherem. Dem Wunsch, sich zu entwickeln. Die menschliche Sehnsucht, aber ohne Gott nach Vollkommenheit. Und wenn wir das im Lichte der Bibel anschauen, dann ist es genau die Lüge, die uns der Teufel schon im Paradies vorgelogen hat. Ihr werdet sein wie Gott. Wir machen uns selbst Gott gleich. Wir wollen das sogenannte Göttliche in uns entfalten. Und da braucht es manchmal einen Spiegel, der uns vor Augen gehalten wird. Es ist der Spiegel unseres Lebens. Es ist der Spiegel des Wortes Gottes. Es ist der Spiegel, der uns aufzeigt, wie Gott eigentlich uns sieht. Denn wir haben gelesen in den Versen 1 bis 3, wo der Apostel Paulus uns aufzeigt, wer wir sind ohne Gott, ohne Gottes Beziehung, ohne die Verbindung mit Jesus Christus. Der Mensch ohne Gott, er ist tot, geistlich tot für den lebendigen Ewigen. Der Mensch ohne Gott, er ist gefangen in seiner Sünde. Der Mensch ohne Gott, er ist geknechtet. Er wird beherrscht von seinen Begierden und Trieben. Und der Apostel Paulus nimmt sich selber mit hinein und sagt, wir waren so. Ich war so. Und ohne Jesus Christus bin ich ewig verloren. Wenn wir in Gottes Spiegel, in sein Wort hineinschauen, dann machen wir alles andere als eine schöne Entdeckung. Und wisst ihr, wir neigen alle dazu, wenn wir eine unschöne Entdeckung machen, neigen wir dazu, schnell möglichst alles wieder zu vergessen. Das zu verdrängen, zur Seite zu schieben. So wie im Karneval von Venedig eine Maske zu tragen. Ja, die Bibel kennt diese Tendenz und die Bibel weiß, wie wir gestrickt sind, weil Gott selbst, unser Schöpfer, uns ja gemacht hat. Und er hält uns diesen Spiegel vor Augen und dann sagt er uns im Jakobusbrief, Jakobus 1, ab Vers 23 folgendes. Da hält uns Gott selber durch den Jakobus diesen Spiegel vor Augen und er sagt, nachdem der Mensch sich betrachtet hat, also in diesem Spiegel des Wortes Gottes, da geht er weg und er vergisst sofort wieder, wie er ausgesehen hat. Das eigene Spiegelbild zu erkennen, wie man wirklich ist, das auch einzugestehen, es ist alles andere als einfach. Und doch wünsche ich Ihnen das aus tiefstem Herzen, dass Sie akzeptieren, erkennen und sehen, wie Gott Sie sieht, nämlich als tot für Gott, gefangen in der Sünde, beherrscht und geknechtet von den Trieben, Begierden und so weiter. Das zu akzeptieren, das zu erkennen, das tut weh. Es ist das, was die Bibel über uns Menschen sagt, in 1. Mose schon, Kapitel 8, denn das Dichten und das Trachten des Menschen, des menschlichen Herzens, ist böse von Jugend an. Es ist keine schöne Entdeckung, wenn man das eingestehen muss. Wenn man sagen muss, ich kann es nicht. Unmöglich. Mein Bemühen ist zwecklos. Ich schaffe es nicht. Ich bin gebunden in Sünde und Verlorenheit. Ich bin gebunden, genauso wie der Herr Jesus sagt in Matthäus 15, 19, wo der Herr Jesus sagt, was aus dem Herzen herauskommt. Und es ist unser Herz, es ist dein Herz, es ist mein Herz. Da sagt der Herr Jesus, aus dem Herz von Samuel, da kommt heraus, nämlich böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das ist der Zustand von meinem Herz. Der Mensch ohne Gott, er ist abhängig, wir lesen nochmal Vers 2, Kapitel 2 vom Epheserbrief. Der Mensch ohne Gott, er ist abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Menschen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Und darum ist es eine Utopie. Eine Utopie, wenn der Mensch meint, edel sei der Mensch, hilfreich, gut. Das Gegenteil ist der Fall. Er ist gebunden, versklavt, beherrscht, manipuliert, gefangen und getrieben. Was für eine Tragik. Aber wisst ihr, diese Erkenntnis, nur diese Erkenntnis, bringt uns schlussendlich zum Herrn Jesus ans Kreuz. Nur diese Erkenntnis. Und so geht nun der Apostel Paulus, nachdem er aufgezeigt hat, was wir waren ohne Gott und was wir sind ohne Gott, kommt er nun, nachdem er den Zeitlauf dieser Welt aufgezeigt hat, kommt er und zeigt uns die Himmelswelt in Christus. Und da schlagen wir auf, Epheser 2, und wir lesen miteinander noch einmal die Verse 4 bis 10. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tode auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, es ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus Jesus geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wie weit weg ist der Himmel? Der Himmel, wir haben oft die Vorstellung, dass er so ganz, ganz weit weg ist. Aber wisst ihr, das ist ein riesengroßer Irrtum. Der Himmel ist dort, wo Gott ist. Und der Himmel ist da, wo Menschen mit Gott ins Reine kommen. Der Himmel ist da, wo Menschen zu Kindern Gottes werden. Das ist der Himmel. Der Paulus hat uns aufgezeigt, was der Mensch ohne Gott ist. Verloren. Und nun sollen wir ganz bewusst unsere Blicke auf Jesus richten. Auf ihn, der den Fürsten dieser Welt, den Teufel, besiegt hat. Wir sollen den Blick auf Jesus richten, der uns aus der Knechtschaft befreit. Auf den Sieger von Golgatha, der den Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Und deswegen beginnt nun der Apostel Paulus mit folgenden Versen. In Vers 4, da sagt er, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Nachdem unsere Verlorenheit aufgezeigt wurde, kommt nun Gottes Erbarmen ins Spiel. Und das Wort, das hier Paulus braucht für Erbarmen, ist ein Wort, das in einem direkten Zusammenhang steht mit Gottes Erbarmen über den Menschen, der in Sünde verloren ist. Paulus will mit diesem speziellen Wort ausdrücken, Gott hat Erbarmen mit uns Menschen. Gott hat Mitleid mit unserer Verlorenheit. Gott will in seiner Barmherzigkeit uns sich ihm offenbaren, uns offenbaren. Er hat Erbarmen mit unserer Gebundenheit. Und darum möchte der lebendige Gott, dass wir mit Jesus in Berührung kommen. Dass wir Jesus begegnen. Dass wir Jesus sehen und erkennen. Wenn Sie die Bibel lesen, das Neue Testament insbesondere, angefangen Matthäus, einfach weiterlesen, begegnet Ihnen immer wieder Jesus Christus. Da sehen wir Jesus, wie er lebt. Wir sehen seine Person, sein Wesen, sein Werk. Und immer da, wo wir Jesus begegnen, da begegnet uns der lebendige Gott in seinem Mitleid, in seiner Barmherzigkeit und seinem Erbarmen. Wir sehen, wie der Herr Jesus einer großen Menschenmenge gegenübertritt. Und da geht sein Herz über und wir lesen zum Beispiel in Markus 6, Vers 34, als nun Jesus aus dem Boot ausstieg und eine große Menge Volkes versammelt sah, da ergriff ihn tiefes Mitleid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. An einer anderen Stelle wird uns berichtet, wie der Herr Jesus den Menschen in Barmherzigkeit begegnet, in Matthäus 9, Vers 13. Als der blinde Mann Bartimäus hört, dass Jesus ihm entgegenkommt, fängt er an zu schreien, zu rufen. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meine. Da, wo Jesus ist, da ist Barmherzigkeit, da ist Mitleid und da ist Erbarmen. Wisst ihr, wir müssen nicht den Himmel suchen. Der Himmel ist zu uns gekommen in Jesus. Da, wo Jesus ist, da beginnt der Himmel. Und da beginnt der Himmel, wenn Jesus in ein Leben kommt. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, da, wo Jesus nicht ist, da ist eben der Himmel auch nicht. Da, wo Jesus nicht ist, da ist Gebundenheit. Da, wo Jesus nicht ist, ist Knechtschaft der Sünde, wie wir es gelesen haben in den Versen 1 bis 3 von unserem Kapitel. Da, wo Jesus nicht ist, ist Verlorenheit. Aber wenn Jesus in dein Leben kommt, da beginnt der Himmel. Da entsteht etwas völlig Neues. Darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da, wo Jesus ist, da ist Errettung. Da ist Vergebung, da ist ewiges Leben. Und deswegen sagt auch Paulus in Vers 4 und 5 von unserem Kapitel, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus zusammen lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Wisst ihr, in Jesus, da sind wir geliebt. In Jesus sind wir lebendig gemacht. In Jesus, da finden wir Gnade. In Jesus sind wir gerettet. Und nun geht der Apostel Paulus noch einen Schritt weit und sagt dann in Vers 6, zusammen mit Christus hat er uns vom Tode auferweckt und zusammen mit ihm hat uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. In den Versen 1 bis 3, da roch es förmlich nach Tod und Verwesung. Und jetzt riecht es riecht nach Frühling, nach aufkeimendem Leben. Es duftet nach Erneuerung. Ich liebe den Frühling über alles, weil für mich ist der Frühling ein Bild der Auferstehungskraft des lebendigen Gottes. Ich liebe den Frühling, weil das Leben wie zu explodieren scheint. Wenn die Knospen, die Forsythien in unserem Garten, sie öffnen sich, sie werden gelb. Wenn die Schneeglöckchen dem Schnee trotzen, die Krokusse hervorleuchten und eine Wiese voller Schlüsselblumen, gibt es etwas Schöneres? Wenn die Augen sich satt sehen dürfen an Gottes Schöpferkraft, wenn die Ohren den Gesang der Vögel hören und die Nase den Frühling förmlich riecht, außer sie haben Heuschnupfen, dann ist nicht so gut, oder? Aber einfach, ich staune über unseren Gott. Und wisst ihr, wer mit Jesus in Berührung kommt, da kommt etwas völlig Neues ins Leben hinein. Er darf erleben, wie Jesus Christus Neues schafft. Er darf erfahren, dass die Auferstehungskraft in seinem Leben wirksam ist und wirksam wird. Jesus, er macht den Unterschied. In den Versen 1 bis 3, da war Gott außen vor. Und ab Vers 4, da kommt Jesus mit hinein. Er, Jesus, macht den Unterschied. Vorher Verlorenheit der Sünde, jetzt Erlösung in Jesus. Vorher Gebundenheit in Laster, jetzt die Freiheit der Kinder Gottes. Vorher die Hoffnungslosigkeit und jetzt die Freude des ewigen Lebens. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn Jesus in dein Leben gekommen ist, dann ist die Himmelswelt in Christus in dein Leben gekommen. Und interessant, der Apostel Paulus macht in diesen Versen, in Vers 4, 5, 6, macht er immer wieder ganz spezifische Präpositionen. Was steht dort immer wieder? Immer wieder in, immer wieder mit und immer wieder durch. Der Apostel Paulus will zeigen, schau einmal, wir selber, wir können es nicht. Wir müssen einfach in Jesus sein. Wir müssen mit Jesus unterwegs sein. Wir müssen durch Jesus Christus. Und da wollen wir miteinander die einzelnen Verse ganz kurz streifen. Da sagt er, und ich lese jetzt nach der Elbefelder. Da heißt es zum Beispiel in Vers 5a, wir sind mit Christus lebendig gemacht. Dann in Vers 5b, wir sind durch Gnade gerettet. Vers 6a, wir sind mit Christus auferweckt. In Vers 6b, wir sind mit Christus eingesetzt im Himmel. Vers 7b, wir haben in Christus allen Reichtum. Wir sind in Christus geschaffen zu guten Werken, Vers 10. Immer wieder in, mit, durch. In, mit, durch. In Kolosser Kapitel 1, 27, einer meiner Lieblingsverse der Bibel, da heißt es, das ist Christus, der in euch lebt. Und er ist eure Hoffnung der Herrlichkeit. Und wisst ihr, dieser in Christus, mit Christus, durch Christus, das darf unsere Kraftquelle sein und Kraftquelle werden jeden Tag. Wie das funktioniert, ich weiß es nicht. Ich weiß es schlichtweg nicht, aber es ist eine Tatsache. Die Bibel sagt, Christus in dir und ja, wie ist er in mir? In Johannes 14, Vers 16 sagt der Herr Jesus, und ich will den Vater bitten und wird euch einen anderen Beistand, Tröster geben. Der wird in euch und bei euch bleiben für immer. Es ist der Heilige Geist. Wie der Heilige Geist in meinem Leben wirkt, ich weiß es nicht. Das ist auch nicht mein Problem. Es ist Gottes Sache, er hat es verheißen. Und deswegen, wenn du ein Kind Gottes bist, da wohnt der Heilige Geist in dir. Und du darfst lernen, mit diesem Heiligen Geist jeden Tag zusammenzuarbeiten. Mit ihm, durch ihn, für ihn, bist du in Christus lebendig gemacht. Du bist mit Christus auferweckt. Du hast das Bürgerrecht im Himmel. Vor einiger Zeit, da las ich ein Buch, das hat mich sehr bewegt und berührt, von einem deutschen Geigenbaumeister. Ich bin ja ein wenig holzaffin, mein erster Beruf ist Möbelschreiner, Tischler. Und dieser Geigenbaumeister hat ein Buch geschrieben und in diesem Buch nimmt er uns mit hinein, also den Leser mit hinein, in die Kunst des Geigenbaus. Also nicht, dass ich durch das Lesen dieses Buch das lerne, sondern ich sehe einfach, wie eine Geige entstehen darf, wie der Geigenbaumeister in den Wald geht und dort sogenanntes Klangholz sucht. Und er findet es, es wird gefällt, es wird eingelagert über Jahre. Und dann, wie er aus einem Stück Holz über 500 verschiedenen Arbeitsgängen langsam eine Geige entstehen lässt. Bis schlussendlich die ganze Lackierung dieser Geige noch das letzte Finish schenkt. Und wie dann dieser Geigenbaumeister auf seinem fertigen Instrument die Saiten spannt. Und wie der Meister das erste Mal den Bogen über die Saiten führt. Und das Instrument dann anfängt, in den Händen des Meisters anfängt zu singen. Wer mit Jesus in Kontakt kommt, wer es zulässt, dass Jesus Christus aus seinem Lebensholz etwas macht, der zulässt, dass der lebendige Gott durch sein Wort, durch den Heiligen Geist, durch Geschwister an seinem Leben anfängt zu arbeiten, zu sägen, zu hobeln, zu feilen, zu schleifen und so weiter in vielen, vielen Arbeitsprozessen. Wer es zulässt, dass der lebendige Gott seinem Leben Form und Richtung gibt, dann wird aus deinem Leben, wird Gottes Meisterstück. Masterpiece. In Epheser 10, Vers A, da lesen wir, wie der Apostel Paulus Folgendes sagt. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Bist du dir dessen bewusst, dass du, wenn du ein Kind Gottes bist, Gottes Meisterwerk bist? Das kann nur der lebendige Gott kann aus einem Menschen, der gefangen ist in Sünden und Verfehlungen, aus einem Menschen, der geknechtet ist in Begierden, der gebunden ist von Satan selbst, ein Meisterstück des lebendigen Gottes machen. Das kann nur Gott selbst. Das kann nur er. Und das geht nur mit, durch und in Christus. Durch Jesus Christus bist du Gottes Meisterstück. Wisst ihr, wenn in einem Konzert ein Meister der Geige, meine Frau und ich waren vor kurzem an einem Konzert, vom Jerusalem Konzert, das Quartett, das war so faszinierend für mich, das bewegt mich. Und wenn dann ein Meister der Geige auftritt und auf einer Meistergeige, sei das nun Stradivari oder Amati oder Schleske-Geige, spielt alles keine Rolle, wenn dann der auf diesem Instrument etwas Unglaubliches, Herrliches, Gewaltiges hervorzaubert. Du bist Gottes Meisterwerk. Und in Epheser 2, Vers 10 sagt der Apostel Paulus, er hat dich, uns, mich geschaffen, dass wir das tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat. Damit sollen wir unser Leben gestalten. Bleiben wir noch ganz kurz bei dieser Meistergeige. Nun, die schönste, die beste, die herrlichste Meistergeige, sie wird von sich aus keinen Ton geben. Sie bleibt ohne Klang, ohne Melodie. Erst wenn der Meister der Geige sie in die Hand nimmt, sie stimmt, sie anlegt und mit dem Bogen über die Saiten streicht, dann entfaltet eine Meistergeige, geführt in den Händen des Meisters, entfaltet seine ganze Herrlichkeit, zeigt ihre tiefe, weite Brillanz, ihre Fülle und Dynamik. Und in den Händen des Meisters beginnt diese Meistergeige zu singen, zu jubilieren und er fängt an, Geschichten zu erzählen. Was für eine Geschichte erzählt dein Leben? Was ist die Geschichte deines Alltags, deines Dienstes, deiner Hingabe? die Geschichte deines Lebens. Kann der himmlische Meister auf seinem Meisterstück in deinem Leben das tun, was er gerne möchte? Kann er in deinem Leben das Lied der Vergebung anstimmen? Spielt dein Leben den Choral der Herrlichkeit? Die Melodie der Hoffnung? Den Jubelklang der Erlösten und des Dankes? Die Resonanz des Lobes? Wir sind Gottes Meisterwerk und zwar geschaffen zu seiner Ehre. Du denkst vielleicht, ja, das ist unmöglich, kann das gar nicht. Ja, es ist unmöglich. Aber in den Händen des Meisters darf sein Meisterwerk zu seiner Ehre spielen. Bei uns im Garten, da stehen verschiedene Bäume, Fruchtbäume. Zum Beispiel ein Zwetschgenbaum ist da, eine Kirsche, Feige, Johannisbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren und so weiter. Ganz verschiedene. Aber wisst ihr, ich erwarte von einem Zwetschgenbaum keine Kirschen. Und von einem Kirschbaum erwarte ich keine Pflaumen. Ich erwarte von jedem Strauch und Baum nur das, was er wirklich kann, was genetisch in ihn hineingelegt wurde. Was wurde in dich hineingelegt, wenn du ein Kind Gottes bist? Was bist du in Jesus? Was bist du mit Jesus? Was bist du durch Jesus? Du bist Gottes Meisterwerk. Und Gott erwartet von dir gar nichts. Er erwartet nur von der Genetik, die in dich hineingelegt wurde, das ganz neue Christus in dir, Christus mit dir, Christus durch dich. Gott möchte, dass er in dir die Frucht wirken kann, die nur er wirken kann. Er hat in dich durch die Wiedergeburt, durch die Innewohnung des Heiligen Geistes eine ganz neue Anlage in dich hineingelegt. Christus in dir. Ich wiederhole mich. Ich möchte das einfach ganz tief in euer Herz einprägen. Jesus in dir. Jesus mit dir. Jesus durch dich. Du kannst nichts, aber er kann alles. Und so lesen wir in Galater 5, Vers 22 und die folgende Verse heißt es, die Frucht hingegen, also die Genetik, die in dich hineingelegt wurde durch die Wiedergeburt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, nicht du bringst hervor, nein, der Geist Gottes bringt es hervor. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und wisst ihr, wir müssen diese Frucht nicht hervorbringen. Wir müssen uns nicht bemühen. Ich muss jetzt nicht sagen, ich muss jetzt Liebe produzieren, Freundlichkeit. Nein. Das Einzige, was der lebendige Gott möchte, bleibet in mir und ich in euch. Diese tiefe, innige Verbindung, wie wir lesen, Johannes Kapitel 15. Sind wir so mit Jesus verbunden? Gehen wir so mit Jesus durch den Tag? Das Einzige, was wir tun müssen, ist ganz nahe bei Jesus bleiben. Ganz nahe bei ihm. In einer tiefen, echten, lebendigen Beziehung. Indem ich mich jeden Morgen neu ihm zur Verfügung stelle. Indem ich jeden Morgen neu sage, Herr Jesus, hier bin ich. Ich gehöre dir. Herr Jesus, führe du mich, leite du mich, übernimm du meine Gedanken, mein Gehör, meine Augen, mein Geruchssinn, meine Sexualität, einfach alles übernimm du. Ich möchte dir nachfolgen, ich gehöre dir, du lebst in mir. Wie viele Christen machen aus ihrem Leben einen Krampf? Es muss nicht so sein. Sondern wir dürfen in dem Bewusstsein, dass Jesus in uns lebt, dürfen wir jeden Tag mit ihm gehen. Herr Jesus, hilf. Herr Jesus, führe. Herr Jesus, zeige. Herr Jesus, was soll ich sagen? Rede du durch mich. Und dann dürfen wir das praktizieren, was wir lesen in Kolosser 3, Vers 23. Kolosser 3, Vers 23. Dort steht, und das ist mein tägliches Gebet, Herr Jesus, schenkt, dass das so sein darf in meinem Leben. Dort steht, alles, was ihr tut, tut es von Herzen als dem Herrn. Was bedeutet das? Das heißt, alles, was ich tue, was tue ich mit meinen Händen? Am Morgen stehe ich auf, meine Zähne putzen, dann kämme ich mich oder dusche, je nachdem mache ich alles mit meinen Händen. Alles, was ihr tut von Herzen, tut dem Herrn. Dann lasse ich Kaffee raus, trinke eine Tasse Kaffee oder Matcha-Tee, dann gehe ich zur Arbeit mit dem Bus oder Zug oder Tram oder dem Auto, je nachdem. Und ich tue alles für den Herrn. Machst du alles, wirklich alles für den Herrn? Und wisst ihr, dann wird alles, was du tust, wird zu einem Gottesdienst. Wir denken oft, wir müssen Gott so groß dienen. Nein, wir sollen die alltäglichen Dinge des Lebens zu einem Gottesdienst machen. Wir sollen das, was wir tun, zu seiner Ehre tun. Aufstehen, Zähne putzen, kochen, einkaufen, arbeiten auf der Baustelle. Ich darf aus allem ein Gottesdienst machen. Und dann wird wirklich alles ein Gottesdienst. Und wisst ihr, dann wird unser Leben, dann wird ein Leben in der Himmelswelt des Christus. Ohne den lebendigen Gott sind wir gefangen in Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Aber wenn wir anfangen, mit Christus zu leben, mit Christus unterwegs zu sein, dann wird unser Leben ein Leben in der Himmelswelt des Christus. Und da beginnt der Himmel. Denn der Himmel ist dort, wo Jesus ist. Vergiss nie, was du bist, in, durch und mit Jesus. Und dann wird alles etwas zu seiner Ehre. Ob du nun ein Hobby hast, mach es zu seiner Ehre. Ob du dich schlafen legst oder wach bist, tu es zu seiner Ehre. Ob wir viel ausrichten können oder wenig, ob unser Horizont begrenzt ist oder nicht, tu alles zu seiner Ehre. Wenn du selbst nicht mehr kannst, vielleicht ans Bett gefesselt bist oder dich mit dem Rollstuhl fortbewegen musst, mach alles zu seiner Ehre. Mach alles zu einem Gottesdienst. Lass es zu, dass der Meister der Geige auf seinem Meisterstück sein Werk tun kann. Lass es zu, dass der Meister der Geige deines Lebens auf seinem Meisterstück, auf deinem Leben, seine Melodie anfängt zu spielen. Es ist die Melodie des Dankes, die Musik der Anbetung, der Klang des Lobens und des Rühmens. Und aus dieser Melodie heraus wachsen von selbst die guten Werke, die er zuvor bereitet hat. Es sind die Früchte, die wir selber nicht bringen können, aber deren Anlage in dein Leben hineingelegt wurde durch die Wiedergeburt. Denn du bist in, mit und durch Christus. Und dann entstehen in deinem Leben die Früchte des Geistes. Es sind die Liebe, die der Freude, des Friedens, die der Frucht, der Geduld, der Freundlichkeit. Ja, möge Gottes Meisterwerk in uns immer mehr zur Geltung kommen, weil Jesus in dir ist. Durch und mit dir. Möge der Herr dazu Gnade schenken, jeden Tag neu. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, wir staunen immer wieder neu über dich. Du hast uns herausgeholt aus der Verlorenheit. Du hast uns zu deinem Kind gemacht. Wir dürfen dein Eigentum sein. Ja, du sagst uns in deinem Wort, in Epheser 2, Vers 10, dass wir in dir Gottes Meisterstück sind. Was für ein Geschenk. Herr Jesus, wir selber können es nicht, aber wir wollen unser Leben ganz bewusst dir zur Verfügung stellen. Herr Jesus, hier sind wir. Gebrauche du uns und schenk, dass du auf unserem Leben einfach dein Lied, deine Melodie spielen kannst und dass unser Leben etwas ist und wird, egal wo wir sind, egal was wir machen, zu deiner Ehre. Schenke es in deiner Gnade. Danke dafür. Amen.